Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur zweiten Ausgabe von Wertschätzung. Mit leichter Verspätung wertschätzen wir heute Deus Ex Mankind Divided. Das war so ein bisschen hin und her. Ursprünglich sollte Jochen eigentlich federführend sein bei dieser Wertschätzung. Dann ist dem Jochen was dazwischen gekommen. Insbesondere deswegen, weil das blöde Spiel an dem Tag seiner Veröffentlichung erst abends freigeschaltet wurde. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass das vielleicht irgendwann gleich nachts passiert. Ja, und dann haben wir getauscht die Rollen und jetzt habe ich es durchgespielt, erzähl was über Deus Ex und Jochen sitzt da und stellt Fragen, weiß allerdings mehr über das Spiel, als das für dieses Format üblich sein sollte. Richtig?
Richtig, also ich hab's ja angefangen zu spielen und habe dann relativ schnell festgestellt, okay, das wird bei mir diese Woche zeitlich nichts, wenn ich es tatsächlich auch durchspielen will. Und wir hielten ja beide es für durchaus angebracht und notwendig, es durchzuspielen, weil ja sehr, sehr viele Tests, Kritik, insbesondere auch am angeblich so offenen und so unbefriedigenden Ende geübt haben. Und deswegen wollten wir das mit abbilden. Und ich hatte es nur angefangen, wie gesagt, ich habe es bis Prag geschafft, also gerade mal die erste Mission gespielt, dann ein paar Nebenmissionen in dem großen Quest-Hub in Prag gemacht. Mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es mir echt gut gefallen und ich hätte jetzt richtig, richtig Lust, das Ding weiterzuspielen. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie ist es denn dann? Oder wie ist es denn, wenn man es durchgespielt hat?
Ja. Also vielleicht fangen wir noch mal ganz kurz bei Pontius und Pilatus an. Deus Ex, wer es nicht weiß, ist in dieser Reboot-Version oder auch klassisch eine Mischung so aus Shooter und Rollenspiel. Insbesondere so ein bisschen versucht sich das Spiel daran, dass es dem Spieler relativ viele Freiheiten lässt, wie er das Ganze denn angehen möchte in den Missionen. Der Vorgänger, Human Revolution, der hat da sogar noch ein bisschen Wert drauf gelegt, dass man Dinge auch stark über Dialoge lösen kann. Das haben sie ein bisschen zurückgefahren. Es gibt jetzt also quasi zwei relativ starke alternative Vorgehensweisen im Spiel, nämlich einmal sehr vorsichtig, also Stealth, und einmal den Frontalangriff und dann spielt man das größtenteils wie einen Shooter und die Rollenspielelemente kommen dadurch zustande, dass da ein sehr starker Storyanteil ist. Man hat ein bisschen Einfluss auf den Verlauf der Handlung, aber das ist in dem Teil relativ schwach ausgeprägt und insbesondere halt durch ein Levelsystem, mit dem man dann halt auch verschiedene Bonusfähigkeiten freischaltet, die dann halt auch die ein oder andere Spielart jeweils unterstützen. Also das ist Deus Ex, geht aber natürlich dann zurück auf den ersten Teil der Reihe, damals noch von Warren Spector programmiert, sozusagen einer der großen legendären Titel der Spielehistorie. Du findest das erste Deus Ex ganz besonders hervorragend, ist das richtig?
Ja, ich bin nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass das Ur-Deus Ex eins der fünf besten Spiele aller Zeiten ist.
Kannst du mal ganz kurz in Worte fassen, warum du das denkst?
Also es gibt da so zwei Dimensionen. Erstens aus einer völlig historischen Sicht, weil es eines der allerersten Spiele war, die lange Zeit üblichen Genre-Konventionen aufgesprengt haben. Und zwar auf eine Weise aufgesprengt haben, die am Ende was übrig gelassen hat, dass ein Blick drauf gegeben hat, was Spiele eigentlich können, wenn sie sich nicht an Konventionen halten. Also das aus historischer Sicht, aus praktischer Sicht, weil es bis heute eines der ganz wenigen Spiele ist, die sich so brillant auf unterschiedliche Weisen spielen lassen und die unterschiedlichen Weisen kombinieren lassen. Also du kannst in einer Mission kannst schleichend anfangen, entdeckt werden, es wie ein Shooter spielen, wieder zurück ins Schleichen wechseln. Es hat eine fantastische Geschichte, die sehr mit diesen ganzen Verschwörungstheorien spielt. Also Deus Ex geht ja, das Ur-Deus Ex ging ja so ein bisschen davon aus in der ganzen Konzeption, was wäre denn, wenn die ganzen Verschwörungstheorien, die da draußen sind, alle stimmen würden. Das ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was später zum Beispiel The Secret World gemacht hat. Aber just auf so einer spielerischen Ebene, was ich nach wie vor fantastisch finde und was ich beim ersten dieses Reboot, der Reboots, so ein bisschen problematisch fand, war, das Ur-Deus Ex erlaubt halt alles und bevorzugt keine einzige Spielweise. Dass der erste Reboot wiederum hat sehr, sehr eindeutig diese schleichende Spielweise bevorzugt und die auch mehr belohnt als die andere Spielweise. Und was ich das Schöne am Ur-Deus Ex fand, war, dass es dem Spiel egal war, wie ich es gespielt habe. Es gab halt dann keine wie das jetzt bei dem ersten Reboot war, bei dem Human Revolutions. Es gab halt keinen Programmierer oder keinen Game Director, der so ein bisschen immer hinter mir stand, mich so angestupst hat und gesagt hat, schleich doch lieber mal. Hast du schon mal Schleichen ausprobiert? Sondern es war halt wirklich so, ich glaube, ich habe die Hälfte der Missionen beim Urdeus Ex, als ich das erste Mal gespielt habe, schleichend gespielt und die andere Hälfte dann, komm, jetzt pfeif drauf und die Typen haben es sowieso verdient und jetzt baller ich alle um. Oder du konntest auch als Sniper spielen, wenn du das gewollt hast. Oder du konntest sogar als Nahkämpfer spielen, wenn du das gewollt hast, weil es ja dieses Rollenspiel-Charaktersystem gab, das dem Ganzen zugrunde gelegen hat und wirklich sehr, sehr viele Spielweisen erlaubt hat und das Level-Design diese Spielweisen auch alle abgebildet hat. Also da gibt es so gut wie keinen einzigen Level, bei dem man merkt, okay, das Spiel erlaubt dir jetzt zwar auf 5 verschiedene Weisen vorzugehen, aber sinnvoll ist nur eine.
Genau, und also jetzt mal unter dieser Prämisse hätte ich gesagt, ist es gar kein schlechtes Deus Ex geworden, das Mankind Divided. Es ist, ich würde behaupten, es ist nach wie vor noch immer so, dass die Entwickler eine Idee hatten, wie sie am liebsten diesen jeweiligen Abschnitt des Spiels gespielt sehen möchten. Es ist allerdings eigentlich echt immer vernünftig und einigermaßen gleichwertig möglich, von dieser gewünschten Spielweise abzuweichen. Meistens ist es am klarsten erkennbar, wenn sie möchten, dass du schleichst, auch in diesem Teil. Da gibt's einfach, sag ich mal, Konstruktionen in den Levels oder auch die Art und Weise, wie das aufgebaut ist, dass du denkst so, okay, das ist wahrscheinlich so eine der Missionen, wo sie eigentlich davon ausgehen, dass ich schleiche. Wenn du dich dann aber entscheidest, einfach alle umzubringen, geht das eigentlich immer auch. Also ich habe das dann gerade Richtung Ende, sag ich mal, relativ konsequent durchgezogen und habe mich einfach nur noch durchgeschossen. Und das geht auch. Die Stärke des Spiels ist aber nach wie vor das Stealth-Gameplay. Dann ist es vielseitiger und spannender.
Okay, das wäre jetzt eine meiner ersten Fragen gewesen, weil der Eindruck, den ich hatte in dieser ersten Mission, aber es war halt einfach nur eine erste Mission, war, dass die ganze Mechanik nach wie vor das Stealth-Gameplay extrem befördert, weil es wesentlich besser funktioniert. Das Shooter-Gameplay mit dem ganzen Deckungssystem und so weiter, das fand ich tatsächlich in Human Revolution schon, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber das war eher mittelmäßig. Was das Spiel, was Human Revolution richtig gut gemacht hat, fand ich, war das Schleichen und das war sehr, sehr gut umgesetzt. Als Shooter war es eher mittelmäßig, als Deckungs-Third-Person-Shooter. Und das ist immer noch so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Also man kann es zwar als Shooter spielen, aber das bessere Spiel ist es, mechanisch gesehen, als Stealth-Spiel.
Ja, also als Shooter, als Third-Person-Shooter, beziehungsweise man spielt es ja auch in First-Person, man ist ja nur in Third-Person, wenn man in Deckung geht. Ich würde schon sagen, es ist dann schon oberes Mittelmaß, aber es ist nicht das Spiel, wo man sagt, Mensch, ist das ein guter Shooter? Und wenn du das als Shooter spielst, dann hast du zwar immer noch eine gewisse Varianz da drin, also es gibt zum Beispiel verschiedene Munitionsarten, du musst deine Waffe sinnvoll wählen, du kannst zum Beispiel jetzt auch durchaus sinnvoll an verschiedenen Punkten mit einer Sniper-Rifle hantieren, aber das läuft meistens dann darauf hinaus, dass wenn du anfängst rumzuballern, dann stürmt halt die gesamte KI in der Umgebung auf dich zu und du verschanzt dich irgendwo und es kommt zu so einer Abwehrschlacht, bis alle tot am Boden liegen. Man neigt dann auch, finde ich, unweigerlich dazu, so ein bisschen die KI zu exploiten, weil die relativ stark auf so einen Frontalangriff setzen. Es gibt durchaus den Fall, dass sie versuchen, dich zu umrunden und dass sie versuchen, dich zu flankieren. Aber so die meisten, die hängen dann vorne irgendwo vor den Fenstern oder dem Ausgang oder so herum. Die verändern da durchaus mal ihre Positionen, aber sie stehen draußen, 1, 2 kommen mal rein durch den Eingang, werden dann direkt niedergemäht und so. Und dadurch kannst du dich da relativ gut einigeln, die nach und nach abräumen, bis so das Schlimmste vorbei ist und dann rausgehen und die Rest erledigen. Und das ist halt, sage ich mal, gerade auf Dauer ist das ein bisschen unbefriedigend. Ich habe das zum Schluss vor allem deswegen auch dann durchgezogen, weil ich es halt fertig spielen wollte. Und tatsächlich, weil die KI zumindest jetzt auf diesem herkömmlichen Schwierigkeitsgrad, den das Spiel dir auch vorschlägt, ja, ist der 2. von 4 und da stand dran, das ist die Art und Weise, wie das Spiel gespielt werden sollte, also habe ich das auch gewählt. Und da muss ich sagen, ist es halt so, dass wenn man das dann sehr defensiv spielt, aber als Shooter, ist es auch einigermaßen leicht und deswegen kommt man damit schneller vorwärts. Während bei dem Schleichen, da muss man sehr stark auch ein bisschen gucken, was sind denn die Gegebenheiten im Level, wo sind Überwachungskameras, wo schleiche ich mich am besten jetzt irgendwo hin, um jetzt Sicherheitssysteme zu hacken und so. Und das ist einfach viel besser, es ist viel spannender, Man muss viel bewusster mit der Umgebung arbeiten, die Situationen, wo so Wachen ganz knapp an dir vorbeihuschen und so. Also all die Sachen, die auch schon in Human Revolution gut waren, die sind auch in Mankind Divided immer noch gut. Und das ist ehrlich gesagt die Art und Weise, wie man es am besten spielt. Und dann halt zwischendrin, wenn man entdeckt wird und es einem zu blöd wird, kann man sich aber dann trotzdem relativ effektiv durchballern. Ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich so die Mischung, mit der man am meisten Spaß hat an dem Spiel und die auch die meisten verwenden werden. Und von daher, also an der Stelle vielleicht so das Mini-Vorab-Fazit, wenn du so willst. Also wem Human Revolution gefallen hat, dem wird auch Mankind Divided gefallen, denke ich.
Gut, aber was mich ja mehr interessiert, also das war jetzt ja so ein bisschen schon das, ich glaube, das steht auch in so gut wie jedem Test drin und es wird ja, wenn du es jetzt auch sagst, Hand und Fuß haben. Aber was mich so ein bisschen interessiert bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, dass dieser fliegende Wechsel also scheinbar nicht mehr geht. Also, weil das fand ich eine der Probleme im Vergleich zum Ur-Deus Ex, zum Beispiel das Human Revolution hatte, dass wenn du angefangen hast zu schießen, du am Ende den ganzen oder so gut wie den kompletten Level an Gegnern halt erschießen musstest, weil die dann alle auf dich zugestürzt sind. Und das fand ich insofern, das mag realistisch sein, teilweise auch innerhalb der Level, wenn wir jetzt den ersten von Deus Ex Mankind Divided nehmen, wo du in einem Hotel, in einem verlassenen Hotel in Dubai unterwegs bist, klar, hören dann alle die Schüsse und kommen gelaufen, realistisch mag das sein, aber es ist, als Spiel hat's, finde ich, im Ur-Deus Ex besser funktioniert, dass du halt sagen konntest, im Erdgeschoss wurde ich jetzt entdeckt und habe 5 Leute umgebracht, aber das hat nicht den kompletten Level zum Shooter-Level gemacht, weil jetzt aus den anderen 5 Stockwerken auch alle angerannt kamen. Und das war halt als Spiel besser. Also ich konnte halt immer fließend wechseln zwischen Shooter, Sniper, Stealth, je nachdem, auf was ich Lust hatte und was ich dachte, was die Situation erfordert. Und dass ich mich dann so richtig schön adaptiv und schlau gefühlt habe. Weil ich halt gesagt habe, hier sniper ich jetzt, da vorne schleiche ich, da drüben, okay, da laufe ich jetzt einfach um die Ecke und schieße 2 Leuten in den Kopf. Und so wie du es jetzt schilderst, das geht halt nicht mehr. Also das ging schon im Human Revolution so nicht mehr und jetzt anscheinend in Mankind Divided auch nicht.
Also ich sag mal so, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie du da agierst. Wenn du zum Beispiel halt vorher irgendwo die Security-Systeme gehackt hast und du hast halt alle Alarmpanels ausgeschaltet, sodass da nicht einer Alarm auslöst und auf einmal alle angerannt kommen, dann ist das schon wieder deutlich eher möglich, als wenn du das nicht tust. Du hast auch nicht so, dass jetzt der komplette Level angerannt kommt, sondern halt das Areal. Das Areal, in dem du dich gerade befindest. Sehr häufig ist das Spiel so, dass es sich nach so etwas lineareren Passagen dann in ein etwas größeres Areal öffnet. Also das kann halt einfach nur ein größeres Büro sein. Das kann aber auch eine relativ große Lagerhalle oder sowas sein. Und je nachdem, wie groß dieses Areal ist, hast du dann halt wirklich echt viel Holz auf einmal vor der Hütte stehen, das dich erschießen möchte. Oder auch nicht. Du kannst halt zum Beispiel auch mit schallgedämpften Waffen dadurch die Level und die Leute ausknipsen, aber das würde ich zum Beispiel dann schon eher wieder unter das Stealth-Gameplay subsumieren wollen.
Okay. Und wie sieht's mit den Erfahrungspunkten aus? Weil das war ja auch einer meiner großen Kritikpunkte an Human Revolution, dass das Spiel dich halt so offensichtlich bei jedem, du schaltest einen Gegner nicht auf eine nicht tödliche Weise aus, mit extra Erfahrungspunkten belohnt hat, dass ich mich zumindest so ein bisschen in diese Stealth-Schiene einfach genötigt fühlte, weil mir das Spiel halt die ganze Zeit zu verstehen gegeben, die größte Belohnung kriegst du, wenn du keinen umbringst.
Ja, also in dem Falle würde ich sagen, die Erfahrungspunkte bekommst du in der Masse wirklich über das Erfüllen der Questziele. Und was du bekommst für das Ausschalten von Gegnern und so, das ist eigentlich Makulatur. Da kriegst du 10 oder 30 XP. Und am Anfang des Spiels ist die Levelschranke bei 5000. Und die Anzahl der Gegner ist
nicht
so hoch.
Aber es ist noch so, dass es mehr belohnt wird.
Ja, wenn du niemanden tötest, kriegst du halt diese 10 XP nicht, die du kriegst, wenn du jemanden abknallst. Weißt du?
Ja, aber es gab ja, also im ersten Level, den ich jetzt gespielt habe, aber ich habe es ja nur schleichend gespielt, gab es halt immer, im Englischen hieß es einen Bonus Merciful Soul, also eine gnädige Seele, oder dafür, dass du ihn auf nicht tödliche Weise umgebracht hast. Also bei jedem Takedown, den ich gemacht habe, auf nicht tödliche Art und Weise, habe ich 20 Bonus-Erfahrungspunkte gekriegt. Wenn ich mir jetzt denke, okay, 20 im Sinne von 5000 gibt's jetzt brauchst du pro Levelaufstieg, das sind jetzt relativ wenig, aber wenn ich mir jetzt überlege, wie viele paar hundert Leute ich im Laufe eines Spiels, da läppert sich ja was zusammen.
Ja, aber also ich meine, es ist eine kleine Belohnung da, wenn du tatsächlich diese nicht tödlichen Takedowns auswählst. Aber halt, also ich finde halt, die Größe ist einfach nicht geeignet, einen Spieler zu motivieren, diese Art von Spielweise zu bevorzugen, wenn ihm eigentlich was anderes am Herzen läge.
Nicht, wenn ihm eigentlich was anderes, aber wenn es ihm, bei mir geht's tatsächlich so, mir ist es eigentlich, deswegen habe ich vorher geschildert, wieso ich das Ur-Deus Ex so mag, weil es mir halt immer die Möglichkeit gibt, fließend zwischen den Spielstilen zu wechseln und mir nie den Eindruck vermittelt, ich spiele es gerade so ein bisschen falsch. Und durch diese Erfahrungspunkte und durch dieses, ich knall dir auf den Bildschirm, du hast jetzt die Erfahrungspunkte dafür gekriegt, dass du jemanden nicht umgebracht hast, das hat mich halt schon im ersten so ein bisschen gestört, weil das nimmt mich aus diesem fließenden Gameplay raus. Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen eigen und anderen Leuten geht es nicht so, aber ich meine mich zumindest dran entsinnen zu können, dass die Entwickler auf diese Kritik im Nachgang gesagt haben, ja, das sehen sie ein und das geht eigentlich dem oder dem entgegen, wofür Deus Ex ursprünglich eigentlich steht und im Nachfolger wollen sie das verbessern. Wenn sie das jetzt nicht gemacht haben, dann weiß ich ja immerhin Bescheid.
Also ich meine, deinen Spielstil beeinflusst das denn nicht? Ich meine, du wählst halt zwischen dem tödlichen Takedown und dem nicht tödlichen Takedown. Keiner von beiden hat tatsächlich irgendeinen Vorteil. Der steht auch nicht wieder auf, nachdem du, wenn du ihn den nicht tödlichen Takedown benutzt. Also der kann wieder aufstehen, wenn ihn seine Kollegen finden, dann schütteln die den quasi wieder wach. Aber das ist ein sehr geringes Risiko, dass man damit eingeht, ehrlich gesagt. Also ehrlich, so von der Art und Weise, wie man spielt, ist es wurscht. Das kannst du machen, wie du willst. Ich habe nicht das Gefühl, dass dich das in die eine oder andere Richtung pushen würde, was das angeht. Ist aber, wenn überhaupt, eines der kleineren Probleme in dem Spiel. Ich finde nach wie vor die Steuerung des Spiels viel problematischer. Da gibt's auf Steam sehr viel Aufregung über dieses Mouse-Smoothing. Also das heißt, die Maus, wenn du die Maus bewegst, dann ist die Bewegung am Anfang in der Geschwindigkeit ein bisschen anders, als dann, wenn die Bewegung sich fortsetzt. Ja, also so Maus-Acceleration sagt man auch. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich verstehe, dass das die Leute stört. In der Standardeinstellung fand ich es auch furchtbar. Ich habe dann aber mit dieser Maussensibilität ein bisschen rumgespielt und habe dann eine Einstellung gefunden, wo es für mich echt ganz gut funktioniert hat. Von daher muss ich selber sagen, ich fand es nicht so dramatisch, aber das ist halt auch so ein bisschen unsauber. Und auch ansonsten, ich finde, das ganze Interface ist relativ überladen. Das dauert eine ganze Weile, bis man erstmal da drin steckt. Da gibt's halt irgendwie ein Menü, das rufst du auf, wenn du die Waffe wechseln willst. Dann rufst du ein anderes Menü auf, um deine Augmentationen zu verteilen. Dann nochmal ein anderes Menü, um bei der Waffe die Munitionsart zu wechseln. Du hast eine sehr unintuitive Art und Weise, wie die Menüs teilweise bedient werden. Du öffnest dann halt so ein Menü mit Z oder mit B, aber du musst es dann immer mit Escape schließen, anstatt dass du einfach schnell nochmal die gleiche Taste drückst, wo deine Hand eh schon drauf ist. Du hast von der Platzierung von manchen Anzeigen, die finde ich auch seltsam gewählt. Also du hast zum Beispiel bei dem Hacking-Game, da sind alle Spezialfähigkeiten links am Rand aufgelistet, aber dieser Wurm, mit dem du kurzzeitig die Nachverfolgung anhalten kannst, also du hackst da so winzige Knotenpunkte zum Beispiel und das ist so ein Risikomanagement-Game im Grunde genommen, du musst halt gucken, auf welcher Route gehe ich da hin und wähle ich jetzt zum Beispiel eine Spezialfähigkeit aus, die diesen Knotenpunkt schneller einnimmt und dann löst du vielleicht mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Alarm aus, wenn du diesen Weg wählst oder jenen Weg wählst, aber eigentlich ist es auch wie im ersten Teil, ehrlich gesagt, hinterher ziemlich strunziges Abklicken von diesen Knotenpunkten. Naja, und auf jeden Fall, da gibt's halt diesen Wurm, der dir kurz die Zeit anhält, wenn diese Trace-Route läuft. Und das haben sie, man sollte meinen, konsequenterweise unter dem Countdown, der dann startet, haben sie diese Spezialfähigkeit als Anzeige eingebaut. Aber ehrlich gesagt, am Anfang sitzt du da und denkst dir so, warum ist denn das nicht da? Da sind sie doch alle vier, aber die fünfte fehlt. Bis du dann siehst, ach, die haben sie ganz woanders hingetan. Also es gibt halt da überall so kleine Unsauberheiten, würde ich behaupten, im Interface und in der Bedienung, die das Spiel am Anfang ein bisschen sperriger machen als nötig. Und es steuert sich dann halt teilweise auch genauso ein bisschen unsauber. Auch wenn du zum Beispiel, wenn du schleichst und wenn du zum Beispiel deine Sprungfähigkeit hochgelevelt hast, dann gibt's verschiedene Routen, die dir dann offen stehen, weil du höher springen kannst. Aber das Springen, mal funktioniert's echt gut und das nächste Mal funktioniert's dann auf einmal wieder nicht und das ist echt schwer abzuschätzen, an welchem Punkt muss ich denn jetzt tatsächlich springen, damit der Jensen sich an so einer Kante noch hochzieht oder nicht. Ist jetzt zum Glück nicht so, dass du da wirklich in den Tod stürzen kannst, weil du hast ja, beziehungsweise das hast du hoffentlich ausgewählt, aber es gibt da dieses Icarus Landing, dass du, wenn du egal aus welcher Höhe du fällst, landest du dann immer sicher. Das heißt, es ist eigentlich in der Regel kein Problem, wenn man das genommen hat, aber dann musst du halt trotzdem wieder hochhüpfen und so, und das macht es halt auch wieder so ein bisschen, es ist nie richtig furchtbar oder richtig schlecht, aber es ist durchgehend halt einfach so ein bisschen quengelig, ja, und man sitzt immer da und denkt sich, ist nicht ganz perfekt, und das stört immer so ein bisschen den Spielfluss. Wenn es mal richtig gut läuft, ist es halt ein echt sehr, sehr geiles Spiel. Dann gehst du halt nämlich da wirklich durch und benutzt so verschiedene Fähigkeiten, und wie du schon beschrieben hast, wechselst so fließend zwischen den verschiedenen Spielstilen hin und her. Dann tarnst du dich zum Beispiel und schleißt dich an irgendwelchen Wachen vorbei, hackst einen Computer, schaltest irgendwie, das ist sehr befriedigend, alle von diesen automatischen Waffensystemen auf Friendly Fire, und dann ballern die für dich alle Gegner über den Haufen und du schaust nur noch zu.
Das hab ich in der Serie schon immer am
Das ist wirklich super, gerade wenn du dann halt irgendwo in so einem schwer bewachten Palast bist, wo dann so Kampfroboter patrouillieren und so, wenn du dann endlich den scheiß Rechner gefunden hast, wo du die gegen ihre Herren kehren kannst, das ist echt super. Und das hat halt diese Momente, wo es halt echt total klasse ist, und dann kommt wieder so eine Passage, wo einfach alles so ein bisschen sperrig ist und du nur denkst so, wieso ist das so, wie war jetzt eigentlich das nochmal, und dann gehst du zum Beispiel irgendwie dann doch wieder ins Menü und wählst da irgendwas aus, weil du wieder vergessen hast, wo da jetzt der Shortcut-Key gewesen ist und so. Das ist halt am Anfang erstmal so ein bisschen, es wird nach hinten raus dann besser.
Ich verstehe deine Kritik, also so viel, wie ich jetzt davon gespielt habe, also ich habe ja da so eine meine kleine Marotte, also wenn es eine Sache gibt, die ich in Spielen hasse und wofür Designer die Dachlatte links und rechts über den Schädel gezogen bekommen müssten, dann ist es, wenn sich Spiele nicht aus dem Spiel heraus beenden lassen, sondern wenn sie dich erst zwingen, übers Hauptmenü zu gehen. Das hasse ich wie die Pest, das gehört per Gesetz verboten unter Strafe des Auspeitschens.
Das ist übrigens auch so ein,
wenn Spiele
auch das ein schönes Beispiel für merkwürdige Designentscheidungen, was Benutzerführung angeht. Du musst erstens zurück ins Hauptmenü, das kennen wir schon von anderen Spielen, aber der Verlassen-Button ist ausgerechnet unten rechts. Alle anderen Sachen, die du im Hauptmenü auswählen kannst, sind in so einer Textliste links oben. Aber Quit ist unten rechts. Warum auch immer. Damit der Benutzer auch auf jeden Fall erstmal denkt, wie komme ich aus diesem Spiel raus?
Wobei, also da kann ich mich jetzt zumindest nicht dran entsinnen, dass mich das genervt hat, aber vielleicht, weil ich schon genervt genug war über diese vollkommen unnötige. Also ich verstehe bis heute, also das gehört sich einfach nicht. Das ist einfach so ein Ur-Design-Flaw beim Interface-Design, ist, ich brauche ja 5 Tasten Drucks, um das Spiel beenden zu dürfen. Ich muss Escape drücken, dann muss ich auf Zurück ins Hauptmenü, dann fragt er mich, willst du wirklich zurück ins Hauptmenü? Muss ich auf Ja klicken, dann bin ich im Hauptmenü, dann bringe ich auf Quit und dann fragt er mich, willst du das Spiel wirklich beenden? Und nach 5 Klicks habe ich dann endlich die eine Aktion, die ich eigentlich durchführen wollte, geschafft. Sowas hasse ich wie die Pest. Aber um zu illustrieren, dass es da durchaus auch in dem Spiel Sachen gibt, die ich nicht leiden kann, aber das ist ja wirklich was viele Spiele aus einem mir vollkommen unerfindlichen Grunde falsch machen. Aber wenn ich mich recht entsinne, war auch das sogar schon in Human Revolution so. Und ich fand Human Revolutions ganz großartig. Und ja, auch das hatte teilweise Probleme im Interface. Das war teilweise ein bisschen sperrig. Das war teilweise ein bisschen fuddelig und fummelig, auch was die Inventarverwaltung angeht. Aber es war trotzdem ein, wie ich fand, sehr, sehr großartiges Spiel. Ich habe das unglaublich gerne gespielt. Unter anderem auch deswegen, weil es ein fantastisches Level-Design hatte. Wie ist denn jetzt, ich kenne ja nur den ersten Level und ein bisschen diesen West Hub Prag, wie ist denn das Level-Design im weiteren Spiel? Sowohl was das angeht, dass es unterschiedliche Spiel- und Lösungswege erlaubt in den Levels, dass, wenn man das vielleicht noch ein zweites Mal spielt, man auf eine völlig andere Weise vorgehen kann, wie das in einem Ur-Deus Ex zum Beispiel auch der Fall war, und im Hinblick auf die optische Abwechslung, was die Serie halt auch für mich immer so ein bisschen ausgezeichnet hat, war, dass man halt nicht immer nur in einer Stadt rumläuft oder in einem Abschnitt, sondern auch im Ur-Deus Ex war es ja so, dann warst du dort mal in Hongkong, dann warst du da an der Freiheitsstatue, dann bist du im weiteren Spielverlauf in Hell's Kitchen zum Beispiel gewesen und so weiter und so fort. Also auch diese Abwechslung. Area 51 war ein Level, da merkt man halt, die waren echt noch mehr auf dem Verschwörungstheorie-Trip als jetzt die modernen Reboots. Ist das immer noch so gut wie früher?
Ja und nein. Ja, du hast halt sehr viel
doch da. Mal sehr eine klare Aussage, Pech gemacht.
Also, das eigentliche Level-Design, also was rein die Gestaltung der Levels in Dienste der Spielmechanik angeht, finde ich nach wie vor eigentlich sehr gut. Du kannst wirklich eigentlich immer vernünftige alternative Routen finden. Das Erforschen der Spielumgebung, ehrlich gesagt, ist deswegen, finde ich, sehr gewinnbringend. Also überall sind auch Sachen, die du hacken kannst, die du gucken kannst, wo du nochmal irgendwelche E-Mails lesen kannst und so weiter, wo du alternative Routen findest. Auf dem Rückweg entdeckst du dann häufig noch irgendwie nochmal so einen Lüftungsschacht und denkst dir so, ach guck mal, da hätte ich auch lang gehen können. Lüftungsschächte spielen übrigens wieder eine große Rolle, was das Schleichen angeht. Also das ist alles sehr cool gemacht und das ist auch eigentlich relativ organisch in dieses Spiel wieder eingebunden. Klar, mit den Lüftungsschächten kann man wieder sagen, wieso in aller Welt führt in diesen Hochsicherheitstrakt irgend so ein beschissener Lüftungsschacht, aber das ist alles sehr gut gemacht. Ich finde, das Spiel hat ein wirklich fantastisches Art-Design nach wie vor. Ich fand schon, Human Revolution hatte ein wundervolles Art-Design. Richtig, richtig toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist das, was mir in dem Spiel wirklich mit am allerbesten gefallen hat. Das gilt auch für Mankind Divided. Ist auch so ein sehr schönes, sehr symbollastiges Art-Design. Also zum Beispiel diese Illuminati-Pyramide findest du in den Designs überall wieder. Dann dieses Icarus-Motiv, ja, was ja bei den Deus Ex Reboots so als das Symbol für die Wissenschaft, die zu nah an die Sonne geflogen ist, mit diesen Augmentierungen und so weiter, das benutzt wird, das findet sich auch sehr, sehr häufig. Du hast überall so nette kleine, auch so Symbolik-Klischees, dass so einer der Bösen, der auch noch Lucius heißt, vor einem Kaminfeuer sitzt und so. Also das ist alles wieder nach wie vor sehr, sehr schön. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht hat, ist die Abwechslung, die du angesprochen hast, die ist, finde ich, deutlich reduziert im Vergleich auch zu Human Revolution. Das fängt fantastisch an mit diesem Dubai und dann dem Wechsel nach Prag, aber danach ist 80% des Spiels Spiel in Prag. Das ist so ziemlich alles.
Echt? Ja. Okay, also das klingt jetzt, also das wäre jetzt tatsächlich was gewesen, was ich jetzt so noch nicht bislang mitgenommen habe aus den Rezensionen und aus dem Feedback auf das Spiel, was jetzt bei mir im ersten Schritt so ein
Das war auch bei mir ein
Also das dämpft jetzt tatsächlich meine Freude, es weiterzuspielen.
Ja. Und das ist doppelt schade, weil ehrlich gesagt Prag, auch wenn das super designt ist, also zum Beispiel auch die Art und Weise, wie die mit Licht umgehen, es sind ja sehr viel so Neonlichtquellen, mit denen sie dann wirklich so richtige Skulpturen bauen, wo sie eine unfassbare, wundervolle Vielzahl an Lampen zum Beispiel, mal so konzentrische Kreise, dann wieder irgendwelche Dreiecksmotive und so bauen. Also das ist total super. Die ganze Lichtsetzung in Deus Ex Mankind Divided ist nach wie vor fantastisch. Das war es auch im Vorgänger schon. Das ist alles cool. Also Prag ist auch sehr schön und sehr detailreich umgesetzt. Aber es ist meiner Meinung nach einfach die schwächste Umgebung und die nimmt den allergrößten Raum in dem Spiel ein. Und die ist nicht unbedingt deswegen schwach, weil sie nicht gut ausgeführt ist, aber sie ist halt ja so eine europäische Stadt mit Sci-Fi-Elementen. Gerade am Anfang hat man sehr viele Half-Life 2-Reminiszenzen und so, was halt City 17 angeht. Und das ist ehrlich gesagt das, was am wenigsten originell oder ungewöhnlich ist an dem Spiel, auch verglichen mit dem, was man vielleicht später noch so zu sehen bekommt. Wobei ehrlich gesagt, naja gut, was dann später noch kommt, ist jetzt auch nicht so überragend. Aber diese erste Dubai-Mission zum Beispiel, die fand ich ästhetisch viel, viel ansprechender. Prag ist halt erstmal cool, aber dann bist du in Prag und 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 das ist tatsächlich dann, ehrlich gesagt, also nach hinten raus hing es mir dann zum Hals raus. Es ist halt auch einer dieser Fälle, wo so ein zentraler Quest-Hub überstrapaziert wird. Und da hatten sie meiner Meinung nach bei Human Revolution tatsächlich eher noch das Händchen dafür, dass der Wechsel dann, ich glaube, nach Shanghai von Detroit aus, der passierte da dann zum richtigen Zeitpunkt, dass man nochmal so einen neuen Hub hatte. Und das passiert hier leider nicht. Und da denkt man irgendwann so, Gott, kommt da noch was oder friste ich jetzt hier tatsächlich mein Dasein bis ans Ende aller Tage? Und nein, es geht dann auch noch mal raus aus Prag, aber zu spät und auch nicht so spektakulär, dass man sagen könnte, yeah, da macht sich dann wieder alles bezahlt. Wobei ein, zwei Sachen sind schon echt schön.
Also damit hast du jetzt meinen Enthusiasmus tatsächlich erheblich gedämpft. Auch nicht deswegen, weil ich Prag in irgendeiner Form doof fand. Ich fand es jetzt offen gestanden, also das bisschen, was ich gesehen habe, jetzt auch nicht in irgendeiner Form überragend. Das hat so ein paar Sachen, bei denen ich mich immer wieder frage, warum machen Designer sowas? Wie die ganzen Passanten und die Polizisten, alle, die du ansprechen kannst, die reden natürlich tschechisch mit dir. Und dann musst du immer unten die Untertitel dir durchlesen. Und so nach dem 10., nach dem 10. denkst du dir halt, in Detroit war es besser, da konnten die halt alle Englisch reden.
Ja, die sprechen auch.
Also da muss ich halt nicht die ganze Zeit Untertitel reden, um festzustellen, ah, okay, der hat gerade nichts Wichtiges gesagt.
Die sprechen auch deswegen dann halt in der englischen Sprachausgabe sehr, sehr häufig mit diesem etwas peinlichen Akzent, Das ist natürlich tatsächlich nicht die ideale Wahl gewesen. Ich hätte halt nichts gegen diesen ganzen Prag-Abschnitt gehabt, wenn er nicht so wahnsinnig viel Raum im Spiel eingenommen hätte. Und so finde ich das ehrlich gesagt auch enttäuschend und fand es dann nach hinten raus auch ehrlich gesagt ein bisschen störend, auch wenn das ansonsten ganz cool ist.
Okay, okay. Apropos großer Rahmen, da muss ich auch noch einhaken. Das Schlimmste an Human Revolution waren die Bosskämpfe. Und die Tatsache, dass sich das Spiel überhaupt vollkommen sinnloserweise in solche Bosskämpfe reinzwingt, in denen du dann auch nicht in irgendeiner Form das Stealth-Gameplay dir noch zunutze machen kannst, sondern tatsächlich so einen klassischen Shooter-Boss-Fight ausführen musst. Das haben ja auch sehr viele kritisiert. Das wurde dann, glaube ich, oder habe ich gelesen, gehört, gesagt bekommen, in dem Director's Cut verändert oder verbessert. Ich habe allerdings persönlich den Director's Cut nicht und sehe übrigens auch nicht ein, mit dem noch irgendwie für 15 oder 20 Euro zu kaufen, wenn ich das Hauptspiel schon besitze. Frag mich, also zumindest nach meinem Kenntnisstand ist es auch nicht, gab es den auch nicht umsonst für Besitzer des Hauptspiels, was ich ein bisschen komisch fand, aber egal. Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Aber meine Frage ist nämlich, sind noch Bosskämpfe drin, beziehungsweise sind sie genauso scheußlich wie in Human Revolution?
Es gibt exakt einen Bosskampf. Und also zumindest einen einzigen, den ich gesehen habe. Glaub auch nicht, dass da noch irgendwo mehr sind, denen man irgendwie begegnen könnte. Ja, mit Wohlwollen, wenn man ganz abstrakt denkt, sind es von mir aus zwei. Aber ehrlich gesagt, nee. Und der ist ein bisschen knackig, aber den kann man auch einigermaßen auf verschiedene Arten spielen. Aber das, ja. Also die Bosskämpfe sind in diesem Falle nicht das Problem. Ehrlich gesagt, mein größtes Problem mit dem Spiel ist seine Story gewesen.
Oh, nett, du auch noch. Also ich meine, das war ja jetzt wirklich das, was man im Vorfeld von sehr, sehr, sehr vielen Quellen gelesen hat, dass einfach das Spiel an seiner Story scheitern sollte. Und mir zumindest hat soweit, das bisschen, wie ich nur gespielt habe, mir hat die Prämisse gefallen, ja, es scheißt dich am Anfang, ich benutze das Wort jetzt ganz absichtlich, mit vielen neuen Fraktionen, Begriffen und so weiter und Personen tatsächlich voll. Aber als ich da das Gefühl hatte, ich bin da einmal so ein bisschen dahinter gestiegen, was hier die ganze Grundprämisse ist, dachte ich, hoch, das klingt, lässt sich ja alles so gut an, hoffentlich stimmt diese Kritik an der Story nicht. Und wenn du jetzt auch noch sagst, dass die Story blöd ist, hoch, dann dämpft das jetzt wirklich meine Freude am Weiterspiel.
Ja, sie ist halt schlicht und greifend einfach nur meh. Und also da hatte ich ja auch im Vorfeld schon mal drüber gejammert. Also die Story, finde ich, alleine da reinzukommen, ist halt echt anstrengend. Weil ganz genau, was du sagtest, du wirst so mit Orten, Personennamen, Organisationen zugemüllt. Also allein in den ersten zwei Stunden geht's halt los und das Spiel scheint zu glauben, du hast alles noch im Kopf vom Vorgänger und packt noch Sachen obendrauf. Dann sitzt du dann da und denkst dir so, okay, was ist denn Bell Tower, Pikes, was ist Janus und was ist wie heißen sie, Juggernaut Collective und. Also das ist halt einfach endlos, also wirklich endlos. Könnt ihr jetzt eine Liste runterbeten an verschiedenen Sachen, ja? Wer ist David Seraph doch gleich gewesen und so weiter und so fort, ja? Letzteres weiß man wahrscheinlich noch am ehesten, aber es ist halt echt, also gerade Leute, die den Vorgänger vielleicht nicht gespielt haben, die können sich dann zwar so ein 10-Minuten-Video anschauen, das die Ereignisse vom Vorgänger zusammenfasst, aber das ist halt echt anstrengend. Und wenn du dann...
Ja, aber wenn ich da kurz mal einhaken darf, weil das ist ja eine Sache, ich finde es ja gut. Ich würde mir ja wünschen, dass viel mehr Spiele den Wurm hätten, einfach der zweite Teil in einer Trilogie zu sein, anstatt eigenständig funktionieren zu müssen. Da käme kein Roman, kein guter Romanautor oder selbst ein guter Filmregisseur auf die Idee, wenn er irgendwas als Trilogie anlegt, den Mittelteil noch so zu konzipieren, dass man den Vorgänger nicht kennen muss. Das finde ich, muss das Boot einfach mal verdammt nochmal abkönnen. Und die Spiele wären viel besser, wenn die Leute mal tatsächlich richtige Trilogien machen könnten.
Ja und nein. Ich sitze nicht hier und beschwere mich darüber, dass sie jetzt, keine Ahnung, also ich will nicht, dass Game of Thrones jetzt in jede neuen Staffel nochmal genau erklärt, wer welches Haus ist und so weiter und so fort. Aber das Ganze ist halt einfach, du wirst überfrachtet mit all diesen verschiedenen Organisationen, die halt dann bestimmte Interessengruppen oder sowas vertreten. Und du verstehst das nicht, weil du erinnerst dich auch nicht mehr, was da früher gewesen ist. Und das ist halt trotzdem mühsam. Und vor allem, weißt du, wenn das Ganze einen Wert hätte, dann wäre ich da eher geneigt zu sagen, jawohl, ist cool. Aber das ist tatsächlich einfach nur kompliziert und nicht tatsächlich komplex in dem Sinne, dass das Spiel wirklich eine total faszinierende Welt mit lauter nachvollziehbar agierenden Akteuren da skizziert. Sondern das sind halt alles irgendwo einigermaßen leere Hülsen. Also da wird so viel Zeug eingeführt, an irgendwelchen Organisationen, die an dieses oder jenes tun für den und den und den und den. Und wenn man dann aber, selbst wenn man genauer hinschaut und wenn man die ganzen E-Mails liest und so, dann steckt dahinter halt eigentlich eine einigermaßen triviale Geschichte. Also es präsentiert sich halt so, als wäre es eine wahnsinnig komplexe Welt. Es ist aber am Ende eigentlich ein Dan Brown-Roman. Es ist schon nett, es ist unterhaltsam. Es spielt halt mit diesen komischen Drahtziehern im Hintergrund. Wirft relativ viele Fragen auf, ehrlich gesagt die meisten davon nicht besonders spannend, und dann bricht es sehr abrupt ab.
Also es ist in der Hinsicht dann tatsächlich wie so der klassische Mittelteil einer Trilogie, der halt eigentlich kein Ende hat.
Es ist ehrlich gesagt wie ein Spiel, bei dem noch ein DLC hinten dran kommt.
Ah, das wäre meine nächste Frage gewesen, würdest du jetzt also an der Stelle sagen, ey, warte echt, bis alle DLCs draußen sind, ob da noch irgendwie einer kommt, der ein vernünftiges Ende nachliefert?
Ja, also die Vermutung zumindest drängt sich so ein bisschen auf. Das Spiel hat auch noch so Singleplayer-Bonus-Missionchen, ja, Jensen Story. Und das sind auch so kleine DLC-Missionen, wo man das Gefühl hat, okay, das ist auch von Haus aus schon mal so eingerichtet, dass da erstens so Story-Häppchen und hinterher vielleicht auch ein größerer Story-Brocken noch kommen können. Also ich sag mal, so einfach vom Bauchgefühl habe ich das Gefühl, okay, da fehlt vielleicht tatsächlich noch was. Also das Ende ist halt echt unbefriedigend. Also es ist halt so ein, wie, das ist jetzt an dem, das war's? Das ist so das Ding, wo ich gedacht habe, so okay, ich habe gedacht, da kommt jetzt echt noch mehr. Und das Zweite, was mich an der Story genauso stört wie schon beim Vorgänger, ist, hantiert mit all diesen interessanten Themen und diesem ganzen Transhumanismus-Motiv. Und es weiß damit nicht wirklich was Interessantes anzufangen. Erstens reduziert es das total auf diesen Zwei-Klassen-Gesellschaftskonflikt. Ja? Also die einen wollen diese Technologie kontrollieren und nur die Reichen können sich diese ganzen Augmentierungen leisten und die Armen hingegen nicht. Und dann sind die dann, oder sie werden ausgebeutet und so mit billigen Implantaten losgeschickt, um irgendwelche riesigen Gebäude zu bauen. Und aber selbst das kriegt es nicht vernünftig transportiert. Es erzählt immer davon, aber es bleibt auf so einem abstrakten politischen Level mit Geheimbund hier und Rebellen dort. Es hat keinerlei wirklich nennenswerten emotionalen Unterbau. Es hat all diese Charaktere, die werden aber auch nicht vernünftig ausgeführt. Und so bist du halt dem Ganzen einfach so entkoppelt. Das läuft da so vor sich hin und du verstehst dann auch irgendwann, wer jetzt mit wem was plant und warum. Aber es bleibt dir relativ schnuppe. Du willst schon ein bisschen wissen, was da jetzt tatsächlich im Schilde geführt wird. Aber das war's auch. Und es gibt zum Beispiel, das will ich jetzt nicht spoilern, es gibt ein Mysterium, das da aufgeworfen wird, das fand ich tatsächlich mal interessant. Es hat sogar eine Gameplay-Auswirkung. Ja, und dann kommt da auch nichts mehr. Das ist halt so, ja, aber was war denn jetzt mit dem Ding? Ja, das ist halt so, hä? Und dann ist halt rum. Und das ist halt echt enttäuschend. Also, wenn ich mir anschaue, was Soma aus einem zumindest einigermaßen halbwegs vergleichbaren Motiv rausgeholt hat und wie interessant und faszinierend es dieses Thema behandelt hat und welche Möglichkeiten dementsprechend Deus Ex.
Also du meinst jetzt ganz kurz nur zum Verständnis, du meinst Transhumanismus, ja. Bevor jetzt jemand draußen sitzt und denkt, hey, was hat denn jetzt Soma mit
Deus Ex? Ja, genau. Also auch mit diesem, also bei Soma ist es ja sehr stark darum gegangen, ne? Also auch wann ist dann quasi der Mensch kein Mensch mehr, ja, je stärker er sich in eine Maschine auflöst sozusagen. Und jetzt hat sich Deus Ex entschieden, dieses Thema gar nicht zu behandeln. Finde ich übrigens auch ein Fehler. Also wenn man mehrere Teile von so einem Ding macht, hätte ich halt quasi immer einen Teil auf einen Aspekt dieser ganzen Geschichte fokussiert. Ja, hätte ich den ersten Teil eben auf diesen Transhumanismus-Aspekt dann wie in Soma fokussiert und den zweiten Teil hätte ich dann halt wirklich diese Zwei-Klassen-Gesellschaft, Arm und Reich und so weiter von mir aus gemacht und für den dritten hätte man sich noch was anderes aussuchen können. Das hätte ich cool gefunden. Aber ja, also auf jeden Fall, das lassen sie ja völlig beiseite. Und ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt, weil da ist echt viel mehr drin, aber sie kommen nie irgendwo auch nur in die Nähe, das tatsächlich vernünftig irgendwo herauszuarbeiten, interessante Gedanken zu fassen oder zu präsentieren oder auch nur interessante Charaktere.
Das finde ich aber insofern interessant, weil das schon so ein bisschen das Problem von Human Revolution war, wenn man es denn als Problem begreifen will. Weil das eines der anderen Punkte, die finde ich Deus Ex so bemerkenswert machen, also das Ur-Deus Ex, war, dass man es durchaus als ein politisches Statement lesen kann. Wenn man das möchte. Man kann das auch einfach nur als nettes und unterhaltsames Spiel sehen. Aber wenn man das möchte, kann man da sehr viele politische Statements reinlesen. Da war es so ein bisschen ein Kind seiner Zeit im Hinblick auf, da hat sich die Spieleindustrie sowas noch getraut. Human Revolution und jetzt offensichtlich auch Mankind Divided, sind Spiele aus einer Ära, in der Spieleentwickler panische Angst davor haben, in irgendeiner Form ein Statement, religiös, politisch oder was auch immer, abzugeben, weil es könnte ja sein, dass man irgendjemandem auf den Schlips tritt. Und ich hatte sowas schon befürchtet, weil was hier Mankind Divided macht, insbesondere, das haben sie jetzt im Marketing gemacht oder auch in der ganzen Ikonografie und in der ganzen grafischen Aufarbeitung. Es spielt ja sehr mit grafischen und visuellen Motiven aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Also damals Unterdrückung von Schwarzen und diese ganze Transhumanismusgeschichte in Mankind Divided lässt sich, kann man ja durchaus lesen wie eine Parabel oder eine Parallele auf die Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 60er und 70er Jahren. Und ich hatte schon befürchtet, dass sie das zwar zum Motiv und zur offensichtlichen Vorlage nehmen, auch was viele der gestalterischen Aspekte angeht, aber dass sie am Ende nicht ein einziges Ei in der Hose haben, um tatsächlich politisch in irgendeiner Richtung was dazu auszusagen. Und so wie du klingst und so wie sich das anhört, sind da meine Befürchtungen wahr geworden.
Es ist halt in der Hinsicht so auf dem Niveau von einem X-Men-Film. Ja? Die Bevölkerung fürchtet die mit diesen Superkräften, wenn du so willst. Und da sind Elemente von Rassismus im Umgang auch mit Adam Jensen spürbar. Aber es ist halt alles so Larifari. Das ist halt, nichts davon ist in irgendeiner Form inspirierend oder nicht schon 100-mal gesehen und so weiter und so fort. Also diese ganze Thematik ist, finde ich, hochinteressant und bietet echt viele interessante Facetten. Und aber keine davon wird in einer Art und Weise angeschnitten, dass ich das Gefühl hätte, das wäre jetzt in irgendeiner Form intellektuell stimulierend oder sowas, sondern das rauscht halt vorbei wie halt so ein Unterhaltungsfilmchen, sage ich jetzt einfach mal so. Und empfehlen ihm halt dann wenigstens irgendwie glaubwürdige, starke Charaktere oder irgendeine Erdung, die eine emotionale Verbindung zulässt, ja, mit irgendeiner anderen Figur oder vielleicht sogar mit der Hauptfigur. Und das ist halt alles nicht gegeben und deswegen plätschert das halt so vor sich hin. Es ist nicht schlecht. Also alles in Mankind Divided ist wirklich nicht schlecht. Aber das ist halt enttäuschend wegen dem Potenzial, das da drin gesteckt hätte. Und es ist halt aber auch ein Spiel, das ehrlich gesagt nirgendwo, außer vielleicht so ein bisschen in diesem Zusammenspiel der unterschiedlichen Mechaniken und in seinem Artdesign, aber ansonsten nirgendwo auf ein richtig herausragendes Niveau kommt.
Also jetzt machst du es mir natürlich insofern schwer und jetzt muss ich dich gleich dann mal versuchen, so ein bisschen festzunageln, aber bevor wir da hinkommen, um kurz zu erläutern, warum es mir jetzt gerade so ein bisschen schwerfällt, weil einerseits sowohl mein kurzer Eindruck, auch alles, was du jetzt bestätigt hast, ist, dass es mechanisch mindestens so gut ist wie Human Revolution, das ich auf der Ebene total geliebt habe. Also wird mir das offensichtlich als Spiel echt Spaß machen. Gleichzeitig gehöre übrigens nicht zu den Leuten, die Story in Human Revolution irgendwie besonders fanden. Ich fand die mittelmäßig. Aber sie hat halt den Job erledigt. Sie war halt leider Gottes nicht mal ansatzweise auf dem Niveau der Ur-Deus Ex-Story, aber sie war okay. Sie war mittelmäßig solide. Wie gesagt, sie hat den Job gemacht. Wenn die jetzt allerdings noch schlechter ist, dann bin ich jetzt tatsächlich so à la Faust, zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Spiele ich jetzt weiter, spiele ich nicht weiter? Ich meine, okay, wir reden jetzt hier über die Wertschätzung und haben, Gott sei Dank, sollte man an der Stelle vielleicht mal sagen und uns kurz dafür auch tatsächlich bedanken. Wir haben einen Key von Square zur Verfügung gestellt bekommen für das Spiel. Deswegen laufe ich jetzt nicht Gefahr, in die Situation reinzukommen. Ich meine, ich hätte es so tun können, aber Transparenz dem Leser gegenüber und dem Hörer gegenüber ist uns dann jetzt lieber. Also ich gerade jetzt nicht in die Gefahr, in die Situation zu kommen, muss ich mir das jetzt kaufen, sollte ich auf einen Sale warten und so weiter, sondern bei mir geht's jetzt darum, hey, wenn ich jetzt aus dem Urlaub wieder da bin, spiele ich das dann weiter, investiere ich da dann 20 oder 30 Stunden mit meiner Completionist-Ader rein oder lasse ich es bleiben? Also die Frage interessiert mich und B natürlich auch die Frage, wenn wir jetzt keinen Key hätten, was mache ich denn jetzt als jemand, der Human Revolutions echt mochte? Der vielleicht notfalls auch mit einer etwas schwächeren Story durchaus leben kann, aber wenn du halt sagst, das ist komplett unbefriedigend und so weiter, was mache ich jetzt mit dem Ding? Also würde ich mir das jetzt kaufen oder würde ich jetzt auf einen Sale warten, weil der Sale macht es ja nicht besser oder vielleicht kommt irgendwann der DLC oder was mache ich jetzt?
Also ich fand die Geschichte von Human Revolution ehrlich gesagt auch schon eher mau und unbefriedigend. Da ist kein riesiger Unterschied dazwischen, nur dass diese Spielwelt und so ihre Figuren jetzt zum Teil schon bekannt ist. Und beim zweiten Mal ist natürlich immer ein Teil des Zaubers schon verflogen. Dann halt Abwechslungsgrad und so, das ist nochmal ein bisschen niedriger. Also insgesamt ist es nicht groß anders, wenn man so will, als Human Revolution. Die Schwachpunkte und die Stärken sind vielleicht minimal nochmal hier oder da anders verteilt. Insgesamt ist Human Revolution vermutlich auch mit dem Originalitätsbonus, dass es nun mal der erste Teil dieser Reboot-Reihe ist, wahrscheinlich die bessere Spielerfahrung am Ende. Aber ansonsten, also rein sachlich, glaube ich, gibt's keine riesigen Unterschiede zwischen den beiden Titeln. Und wenn du mich fragst, natürlich, wenn dir Human Revolution schon gefallen hat und wenn dir die Story da genug war, sozusagen, mit Abstrichen, glaube ich, dass man auch bei Mankind Divided dann jetzt nicht total enttäuscht daraus geht. Aber es ist halt schon, wie gesagt, das Ende ist nicht gut. Was man ihm schon durchaus mal positiv noch zugutehalten sollte, ist die Nebenmission. Das ist eigentlich fast nichts davon, ist so Wegwerfkram. Jede Nebenmission ist halt auch so eine eigene, kleine, durchaus substanzielle Geschichte. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ist halt nicht so Wegwerfkram, den man da noch macht. Ja, und insgesamt, es ist halt gut. Es ist ein gutes AAA-Spiel und es bietet genau das, was so ein Spiel für 50, 60 Euro, für das es da verkauft wird, auch bieten sollte von den ganzen Qualitätsstandards, damit man nicht sagt, das geht so gar nicht. Und wenn einem der Vorgänger gefallen hat, dann kann man das auch machen. Ich würde allerdings ehrlich gesagt in dem Fall bei der Wertschätzung würde ich dazu raten, auf so eine Game of the Year Edition zu warten, damit man das Ding komplett bekommt, weil ich erwarten würde, dass dann noch DLCs ausstehen. Und weil ich es nicht so herausragend gut finde, dass ich sagen würde, da muss man jetzt sofort losrennen und das Geld ausgeben.
Also ich meine, dass DLCs kommen, steht ja fest. Es gibt ja auch einen Season Pass für das Ding. Also ich glaube, es sind 2 Story-DLCs angekündigt, von denen man natürlich jetzt nicht weiß, spielen sie dann am Ende oder wie The Missing Link von Human Revolution irgendwo in der Mitte. Das steht zumindest nach allem, was ich weiß, noch in den Sternen, aber es klingt jetzt natürlich, wenn du als Wertschätzungsurteil Game of the Year Edition sagst, insofern plausibel, weil man halt noch nicht weiß, ob aus dem unbefriedigenden, zu abrupten Ende am Ende vielleicht ein gutes Ende wird.
Das zum einen und auch zum anderen, also wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre es natürlich auch etwas, was einfach nicht unterstützend wert ist. Ne? Also, dass ein Spiel so unnötig, seltsam den Spieler in der Luft hängen lässt, falls das tatsächlich geschehen ist, um dann später nochmal das richtige Ende per DLC nachzuliefern, ist das was, wo man sagen muss, das geht so nicht und deswegen sollte man halt da warten. Ist natürlich was, wo sich hinterher rausstellen kann, nein, so war es gar nicht. Das Ende ist einfach halt so, wie es ist sozusagen. Aber auch da, also in beiden Fällen würde ich sagen, kann man ruhig mal warten. Wenn man jetzt sagt, hey, Human Revolution war die beste Zeit, die ich je hatte und ich bin total angefixt davon und so, macht man nichts falsch, gerade mit so einer PC-Version für 50 Euro. Aber was Wertschätzung angeht, würde ich tatsächlich jetzt sagen, da kann man ruhig mal warten, bis das Ding im Komplettpaket erscheint. Und wenn wir jetzt unsere Skala sozusagen als Dingsbums da als Sale begreifen, dann würde ich halt sagen, ja, wir warten bis zum ersten Sale, bis das Ding halt runtergeht, auch von mir aus 40 oder sonst irgendwas, 40, 30 oder sowas. Und dann ist es halt ein sehr kompetent ausgeführtes, cooles Ding.
Okay. Und wenn du jetzt eine Wertung geben müsstest auf deiner grünen Wiese, also es klingt wie in dem grünen Wiesensystem, bei dem wir uns dann keine Konventionen und so weiter halten müssen, klingt es wie eine 70.
Ja, also auf jeden Fall, das ist eine, würde sagen, eine hohe 70 ist es auf jeden Fall. Man könnte eine glatte 8 auch da draus machen, weil ich finde, es ist schon spielmechanisch und von den Arrangements und so, das ist schon echt gut, es ist umfangreich, es ist halt, wie gesagt, ein echt sehr schönes Artdesign und so. Es hat echt kein schlechtes Spiel, es ist ein gutes Spiel. Es ist halt einfach nur ein gutes Spiel. Aber halt nicht sehr gut, super, fantastisch, herausragend oder sonst irgendwas. Das ist einfach ein gutes Spiel.
Okay. I see your point. Und ich denke übrigens vielleicht so ein bisschen als Rausschmeißer, bevor du deine Abmoderations-Ehren walten kannst. Wir könnten echt mal überlegen, ob wir gerade diesen Themenkomplex mit dem abrupten Ende als offensichtlicher Mittelteil einer Trilogie nicht irgendwie nochmal an irgendeiner Podcast-Stelle, vielleicht bei irgendeiner Story-Folge oder so diskutieren, weil ich finde den gerade extrem spannend. Ich finde nämlich einerseits, ich verstehe total, wenn du dann argumentierst, es lässt halt den Spieler in der Luft hängen und so weiter und das haben wir jetzt, und ist zu abrupt und löst zu wenig auf und das haben jetzt ja auch andere Tests und Kritiken schon so gesagt. Gleichzeitig lese ich zum Beispiel gerade von Robin Hobb eine Serie, die erst nächstes Jahr hoffentlich mit dem dritten Band, das ist auch eine Trilogie, weitergeht, die ich ganz fantastisch finde und wo der zweite Band nichts aufgelöst hat, sämtliche Handlungsstränge in der Luft hatten, einfach auch abrupt endet. Und da käme niemand auf die Idee und würde sagen, was ist denn das für ein bescheuertes Buch? Und jetzt wollen wir hier irgendwie 3 Jahre warten, bis die das nächste geschrieben hat. Hier wird ja nichts aufgelöst, das hinterlässt den Leser mit einem viel zu offenen Ende. Also warum wir das bei Spielen tun zum Beispiel und bei Romanen eher sehr, sehr selten das irgendwie als so große Kritik begreifen würden. Also ich verstehe da irgendwie beide Seiten nicht. Ich sage jetzt nur an dieser Stelle, das wäre vielleicht ein Thema, was es verdient hätte, abseits der Wertschätzung mal näher diskutiert zu werden, warum da Spiele so ein bisschen anders behandelt werden.
Ja, also ich kann jetzt zumindest für Mankind Divided beantworten, es fühlt sich nicht an wie der Mittelteil einer Trilogie, es fühlt sich an wie die zweite Folge einer 10-teiligen Fernsehserie.
Very good.
That's it. Und das ist einfach, da ist keine große übergreifende Handlung oder sowas zwischen den beiden Teilen, die da weitererzählt worden wäre, sondern es ist, ehrlich gesagt, es sind so viele Parallelen, es ist, als würden sie die Handlung des ersten Teils auf andere Weise nochmal erzählen. Und das ist der Grund, warum das in dem Falle halt unbefriedigend ist. Wenn ich das Gefühl hätte, das ist so ein Empire Strikes Back, ja, wo halt jetzt irgendwo dann eine Auflösung, ein Finale oder so in einem dritten Teil zu erwarten wäre, oder wenn sich da überhaupt nennenswert etwas weiterentwickelt hätte, wo ich das Gefühl habe, okay, ich erkenne da einen größeren Plan hinter dieser Erzählung, aber nichts davon ist tatsächlich da, außer dass halt diese Illuminati da im Hintergrund sind. Und das ist eher wie diese einzelnen Assassin's Creed-Teile, nur dass die es halt geschafft haben, in sich geschlossener zu sein. Und das ist halt das Ding. Deswegen sitzt man so da.
Okay, also ist der Claim, das sei halt einfach so wie ein klassischer Mittelteil in einer Trilogie eigentlich.
Das halte ich für Quatsch.
Okay.
Gut. Sehr gut. Das war's, meine Damen und Herren, mit der Wertschätzung zu Deus Ex. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Und ansonsten kommt die nächste Wertschätzung dann in grob 14 Tagen. Wir haben ja schon gesagt, wir schauen, dass wir ungefähr im Schnitt alle 14 Tage eine Folge Wertschätzung machen. Aber wenn halt jetzt zum Beispiel ein Spiel wie Deus Ex kommt oder sowas, dann ziehen wir mal eine vor oder vielleicht schieben wir es auch mal ein bisschen nach hinten. Vielen Dank, wir hören uns wieder. Bis dahin.